Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Freitag, dem 24. Juni auf Radio Rabe. Heute mit folgenden Themen: Einschüchterung für ein besseres Stadtbild. Petition gegen Polizeigewalt in der olympischen Stadt Rio de Janeiro. Noch immer warten die Menschen auf Entschädigung. Reportage vom Fukushima von Brasilien. Wie der Bund neue Sans-Papiers schafft. Radioblog von Willi Egloff. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Brexit is happening. Laut offiziellem Endergebnis wollen 51,9% der britischen Bevölkerung die Europäische Union verlassen. Befürworter argumentierten, dass das Vereinigte Königreich durch die EU an Souveränität verloren habe. Die Börse hat bereits reagiert. Das britische Pfund stürzte auf den tiefsten Stand seit 30 Jahren. Und auch der Euro brach ein. Die Börse verzeichnet den größten Kursrückgang in der Geschichte der Gemeinschaftswährung. Premierminister David Cameron hat heute früh seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er sei nicht der richtige Kapitän, um das Land zu seiner nächsten Destination zu führen, ließ er in einer Rede verlauten. Gleichzeitig ruft die rechtspopulistische Partei UKIP den 23. Juni als Unabhängigkeitstag aus. Interessant bei der Brexit-Abstimmung: Schottland und Nordirland haben überwiegend gegen einen Austritt aus der EU gestimmt. Die englische Bevölkerungsmehrheit gab also den Ausschlag über den Brexit. Somit wird über die Köpfe von Nordirland und Schottland hinweg entschieden. Schottland, welches immer wieder Unabhängigkeitsbestrebungen zeigt, zuletzt vor gut 2 Jahren beim Referendum zu seiner Autonomie. Das Verlassen der EU gegen den Willen der Schotten könnte die Kräfte, welche für ein unabhängiges Schottland kämpfen, weiter stärken. Auch auf der irischen Insel wird's spannend. Die Landesgrenze zwischen der unabhängigen Republik Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland ist zurzeit offen. Neu wird sie jedoch EU-Außengrenze werden. Kontrollen müssen somit wieder eingeführt werden. Das Friedensabkommen zwischen irischen NationalistInnen und den UltraprotestantInnen im Norden steht nun also unter einem neuen Licht. Erst 1998, nach langen Verhandlungen, hatten sich die beiden Konfliktparteien auf einen Friedensvertrag einigen können. Und auch für Geflüchtete in Calais könnte sich die Situation ändern. Die tausenden Menschen, welche von französischen Behörden an ihrer Weiterreise gehindert werden, können vielleicht wieder Hoffnung schöpfen. François Hollande hat im März den britischen Premier David Cameron gewarnt, er werde im Falle des Brexits die Grenzen öffnen. Die Vereinbarung, dass Frankreich Flüchtlinge abhält, weiterzureisen, würde laut dem französischen Staatschef nämlich seine Gültigkeit verlieren. Nun ein Kommentar zur Brexit-Abstimmung von Inforedaktor Michael Spahr.
Eigentlich spielt es keine Rolle, ob Britannien nun Ja oder Nein gesagt hat. Die Botschaft bleibt die gleiche, das hat die hitzige Debatte in Britannien gezeigt. Die EU muss massive Reformen angehen, sonst ist sie vielleicht bald wirklich Geschichte. 3 konkrete Maßnahmen muss die Europäische Union angehen, wenn sie nicht will, dass es bald in anderen Ländern zu Abstimmungen wie in Britannien kommt. Erstens, die EU muss demokratischer werden. Nicht neoliberale Büro- und Technokraten und Kratinnen in Brüssel dürfen die absolute Macht haben, sondern die gut 500 Millionen Menschen, die in der EU wohnen, sollen bestimmen. Einerseits mit direktdemokratischen Werkzeugen wie Referenden oder Volksinitiativen, andererseits mit einem Europaparlament, das tatsächlich auch etwas zu sagen hat. Zweitens, die EU muss föderalistischer werden. Zu lange hat die EU an einen Zentralismus à la Frankreich geglaubt. Wichtige Entscheidungen sollen lokal und nicht in Brüssel gefällt werden. Dass das meistens besser funktioniert, beweisen multikulturelle föderalistische Konstrukte wie die Schweiz oder die USA. Drittens, die EU muss transparenter werden. Zu viele weitgehende Entscheidungen werden hinter geschlossenen Türen gefällt. Riesig und undurchsichtig ist das Netz von Lobbyisten und Lobbyistinnen in Brüssel, die versuchen, für ihre Kundschaft möglichst lukrative Gesetze, Bestimmungen und Subventionen herauszuholen. Die EU-Bürgerinnen und Bürger müssen vermehrt informiert werden, bevor sie vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Nur wenn die EU sich zugunsten der europäischen Menschen reformiert, dürften rechtsextreme, menschenverachtende Bewegungen wie die UKIP gestoppt werden. Und nur dann hat das Friedensprojekt Europa mit offenen Grenzen eine Zukunft, vielleicht sogar auch für die immer noch abgeschottete Alpenrepublik, die sich Schweiz nennt.
Wir kommen zu weiteren Kurzmeldungen des Tages. Gestern Abend haben demokratische US-Kongressmitglieder nach 24 Stunden ihren Sitzstreik im Repräsentantenhaus beendet. Die Abgeordneten wollten eine Abstimmung für eine Verschärfung des Waffengesetzes erzwingen. Der Demokrat John Lewis und einige Dutzend seiner KollegInnen wollten erreichen, dass jemand, der auf einer Terror- oder Flugverbotsliste geführt wird, keine Waffe mehr kaufen darf. Ihr Protest blieb jedoch erfolglos. Eine Abstimmung zur Verschärfung dieses Waffengesetzes wird es nicht geben. Die Schweiz verschärft ihre Asylpraxis gegenüber Geflüchteten aus Eritrea. Laut dem Staatssekretariat für Migration SEM sollen bestimmte Personengruppen nicht mehr als Flüchtlinge anerkannt werden. Personen, welche noch nie für den eritreischen Nationaldienst aufgeboten worden sind, vom Nationaldienst befreit oder aus dem Nationaldienst entlassen wurden, sollen kein Anrecht mehr haben auf einen Flüchtlingsstatus. Und zum Wetter. Morgen Samstag erwartet uns schon wieder eine Wetterverschlechterung. Das Thermometer fällt auf 22 Grad. Es ist gegen Abend mit zunehmend Schauern und sogar Gewittern zu rechnen. Am Sonntag sieht's nicht anders aus. Auch dann wird es trüb und regnerisch bei um die 22 Grad. Ein erster Ausblick auf die kommende Woche verspricht jedoch schon wieder eine leichte Wetterverbesserung. Sonne und Wolken werden sich abwechseln bei angenehmen 22 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Kaum haben wir die Fußball-Europameisterschaft überstanden, steht uns schon das nächste sportliche Großereignis bevor: die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro in Brasilien. Am 5. August geht es los und damit alles reibungslos abläuft, erhalten Polizei und Militär uneingeschränkte Befugnisse. Das ist äußerst gefährlich, findet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Sie ruft deshalb zur Unterschriftensammlung gegen Polizeigewalt in Brasilien auf. Michael Spahr hat nach den Hintergründen gefragt, bei Alexandra Kahle von Amnesty International.
Als Rio 2009 war das den Zuschlag für die Olympischen Spiele bekommen hat, da haben die Behörden versprochen, die Sicherheit für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt zu verbessern mit diesen Spielen und mit Investitionen, die im Zusammenhang mit den Spielen stehen. Aber eigentlich stellen wir genau das Gegenteil fest, nämlich seit 2009 sind über 2500 Menschen gestorben an den Folgen von Polizeigewalt in Rio und meistens trifft es junge, schwarze Männer.
Polizeigewalt gab es zum Beispiel, wenn Favelas oder Armenviertel geräumt wurden, um Teile der Stadt aufzupeppen. Wir haben darüber im Rabe Info berichtet. Inwiefern verstärkt sich diese Polizeigewalt jetzt noch, wenn diese Olympischen Spiele auf Rio zukommen?
Es gibt zwei Punkte, die für uns relativ wichtig sind. Das eine, das hat man bei der Weltmeisterschaft ja auch 2014 gesehen, ist, wenn es zu Demonstrationen kommt oder Kundgebungen in der Nähe von olympischen Austragungsorten, und dann damals waren es WM-Austragungsorte, geht die Polizei mit äußerster Härte zum Beispiel gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vor. Das andere ist, dass auch jetzt wieder, wie bei der WM 2014, ein Heer von Soldatinnen, Soldaten und Polizisten geschickt werden soll in die Favelas, wenn wir sie jetzt mal so nennen wollen, um für Sicherheit zu sorgen, aber eigentlich gleicht es einer Besatzung. Und gerade auch die Militärs sind überhaupt nicht dafür ausgerüstet und geschult, für eine friedliche Präsenz zu sorgen. Und es trifft tatsächlich die Familien, die dort leben. Wir haben ganz viele Familien, bei denen ein Kind oder ein Jugendlicher ums Leben gekommen ist, obwohl er gar nichts gemacht hat, weil die Polizei einfach vorschnell geschossen hat oder mit äußerster Gewalt gegen die Jugendlichen vorgegangen ist. Und dagegen wenden wir uns.
In Brasilien kam es zum Machtwechsel oder ein Machtwechsel ist im Gange. Die Arbeiterpartei mit als bekanntester Person Präsidentin Dilma Rousseff wird immer wie stärker entmachtet. Die Arbeiterpartei hat sich immer auch ein bisschen schützend vor die Ärmsten des Landes gestellt, obwohl sie selber auch zum Teil korrupt ist. Hat das auch einen Einfluss auf die Art und Weise, wie Polizei und Militär gegen die ärmsten Menschen in der brasilianischen Bevölkerung zugehen?
Ich möchte das jetzt ehrlich gesagt gar nicht politisch einordnen. Wir stellen ja generell fest, weltweit bei Sportgroßereignissen, Weltmeisterschaften, Formel-1-Rennen, Olympischen Spielen, dass man sich nach außen hin als Land natürlich präsentieren will, als sichere Austragungsstätte, wo nur das Positive ins Auge sticht und alles, was stört, wird weggesperrt, kleingeredet. Ob das jetzt in Katar so ist oder in Sotschi bei den Olympischen Spielen, man versucht einfach das Bild zu glätten. Und darunter leiden in der Regel Oppositionelle, Dissidentinnen, Demonstrantinnen oder eben auch Menschen wie in Rio, die in sogenannten Armenvierteln leben. Ich möchte nur mal kurz als Beispiel sagen, im Vorfeld der WM 2014 haben ja tausende Soldaten damals diesen Komplex Odamara abgeriegelt, der umfasst 16 Favelas. Die sind einfach dort geblieben. Die sind auch nie wieder abgezogen. Das ist also wie ein besetzter Stadtteil und die Sicherheit steigt mit Sicherheit nicht für die Menschen, die dort drin leben.
Jetzt sammelt Amnesty International auf der ganzen Welt Unterschriften, um gegen die Polizeigewalt zu protestieren. Was passiert mit diesen Unterschriften?
Die Unterschriften werden übergeben der brasilianischen Regierung und wir hoffen natürlich, es ist ja noch Zeit und wir appellieren immer wieder an die Behörden in Brasilien, dass einfach nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden, die Fehler von 2014, sondern dass man sich dessen bewusst ist, dass es eben das eigene Volk trifft und dass man sich an die Versprechungen einfach erinnert, die gegeben wurden bei der Vergabe der Olympischen Spiele, nämlich, dass für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt die Sicherheit verbessert wird und das Leben lebenswerter gemacht wird in Rio. Das war ja auch ein Grund, warum Rio den Zuschlag bekommen hat. Das sollte einfach im Vordergrund stehen.
Sagt Alexandra Kahle von Amnesty International. Die Petition gegen Polizeigewalt kann auf der Webseite amnesty.ch unterschrieben werden.
Rabe Info.
Es wurde auch schon als Fukushima von Brasilien bezeichnet. Die größte menschgemachte Umweltkatastrophe vor einem halben Jahr. Damals begrub eine gewaltige, hochgiftige Schlammlawine mehrere Dörfer unter sich. Das Klärbecken einer Eisenmine im zentralen Bundesstaat Minas Gerais war gebrochen. 19 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Bis heute ist der Fluss Rio Doce auf hunderten Kilometern verseucht. Mindestens 100 Jahre dauert es, bis die Rückstände des Giftes verschwinden. Trotz Versprechungen der Verantwortlichen des Unglücks warten diejenigen, die ihre Dörfer verlassen mussten, noch immer auf angemessene Entschädigung. Und sie hoffen, dass sie irgendwann wieder ein normales Leben führen können. Andreas Behn von Radio Onda vom Nachrichtenpool Lateinamerika hat die Betroffenen besucht.
Schau, dort neben dem weißen Zelt, der orangene Mauerrest. Das ist es, was von meinem Haus übrig ist. Es war ein Haus samt Restaurant, richtig groß. Auf dem Hof standen zwei Mangobäume und direkt daneben die Kirche, das war meine Nachbarin. Wir erkennen den Platz nur, weil die beiden Mangobäume noch stehen, sonst ist nichts übrig geblieben.
Simaria Caetana Quintão steht am Rande einer staubigen Straße an einem Berghang. Über einen Fluss hinweg blickt sie auf eine lehmige, rotbraune Schlammlandschaft. Meterhoch hat die Schlammlawine ihr Dorf Bento Rodrigues begraben. Im Flussbett sind Schaufelbagger und Lastwagen zugange. Es ist jetzt ein halbes Jahr her, dass einige Kilometer oberhalb ein Damm brach. Millionen Kubikmeter Klärschlamm einer Eisenmine ergossen sich talabwärts. Jedes Wochenende kommt Simaria mit Familie und Freunden hierher. Sie stehen in der prallen Sonne und erzählen sich Anekdoten aus einem früheren Leben. Aber das ist verboten, denn die Bergbaufirma Samarco hat die Gegend weiträumig zum Sperrgebiet erklärt.
Ist das nicht absurd? Noch gehört uns dieses Haus dort drüben. Wir haben bisher keine Entschädigung bekommen, also gehört es uns. Ich müsste doch das Recht haben, dorthin zu gehen, wann es mir passt, und sei es nur aus Sehnsucht. Es ist mein Haus. Ich kam dort zur Welt, bin dort aufgewachsen und habe immer dort gewohnt.
Simaria trägt das Haar streng zurückgekämmt. Sie wirkt nicht verbittert, eher aufmüpfig. Auf ihrer Stirn sind Schweißperlen zu sehen. Es ist still, eine Art andächtige Friedhofsstille, da niemand mehr in der Nähe wohnt. Doch aus dem Tal ist ununterbrochen der Lärm der Baumaschinen im Flussbett zu hören. Simaria würde gerne noch einmal unter den beiden Mangobäumen stehen.
Es ist traurig, dass wir nicht dorthin dürfen. Wir können nicht einmal zu der Kirche, wo die Eltern begraben sind. Und sie machen, was sie wollen. Schau doch, sie bauen einen neuen Damm, obwohl das verboten ist. Eines Tages werden wir herkommen und vor einem neuen Stausee stehen. Auf unseren Grundstücken, obwohl wir immer noch nicht entschädigt wurden. Es ist ein respektloser Umgang mit uns.
Simaria will sich nicht damit abfinden, dass sie jetzt knapp 20 Kilometer entfernt in der Provinzhauptstadt Mariana lebt. Sie vermisst das Dorfleben und den engen Kontakt zu ihren Nachbarn.
Jetzt wohne ich neben Nachbarn, die ich in diesen 4 Monaten noch nicht einmal gesehen habe. Wir alle leben an verschiedenen Plätzen der Stadt. Wir sehen uns einfach nicht mehr.
Das Unternehmen Samarco hat sich gleich nach dem Unfall um die Betroffenen gekümmert. Rund 700 Menschen wurden nach Mariana gebracht, zuerst in Hotels und später in Mietwohnungen untergebracht. Samarco zahlt jedem auch den in Brasilien üblichen Mindestlohn. Dennoch gibt es viel Streit um Entschädigungen. Die Betroffenen wissen nicht, wie lange und in welcher Höhe sie entschädigt werden. Simaria ist dafür dankbar, aber es reicht ihr nicht.
Ich habe einiges ersetzt bekommen, aber ich will meine Identität zurückhaben. Wir haben viel Kleidung geschenkt bekommen und wir sind sehr dankbar für die vielen Spenden. Aber manchmal möchte ich in ein Geschäft gehen und mir ein Kleid kaufen, das mir gefällt. Das hatte ich früher.
Dem menschlichen Drama folgte eine ökologische Katastrophe. Millionen Kubikmeter giftigen Schlamms flossen in den Fluss Rio Doce und bis in den 300 Kilometer entfernten Atlantik. Bis heute ist der Fluss ein rotbraunes Band, das sich durch die Landschaft zieht. Der Fischfang, die wichtigste Einnahmequelle vieler Anrainer, ist in zahlreichen Flussabschnitten verboten. Schwermetalle in hoher Konzentration belasten seit der Katastrophe das lehmige Wasser. Blei, Kupfer, Cadmium. Einer Studie des Umweltinstituts Chico Mendes zufolge liegt die Verseuchung einiger Fische mit Arsen 140 Mal über den erlaubten Werten. Simaria weiß, wie verzweifelt die Lage weiter flussabwärts ist.
Dort leben die Menschen in einer richtigen Notsituation. Es kann nicht mehr gefischt werden und die Leute haben ihren Lebensunterhalt verloren. Auch die Hotels sind leer, niemand fährt mehr dorthin. Was soll man da auch machen? Auf einen Schlammfluss schauen?
Die Bewegung der von Stauwerken Betroffenen, MAB, unterstützt die Familien im Kampf um ihre Rechte. Für ihren Sprecher Thiago Alves handelt es sich nicht um einen Unfall, sondern um Menschenrechtsverletzungen, um ein Verbrechen.
Unserer Meinung nach war es ein Verbrechen. Samarco ist bewusst das Risiko eingegangen, dass der Damm bricht. Sie haben die Produktion von Eisenerz stark erhöht und damit auch die Menge des Klärschlamms in dem Staubecken. Es war ein verantwortungsloses Vorgehen, das in ein Verbrechen mündete und 19 Menschen getötet hat.
Simaria und ihre Freunde fahren weiter Richtung Paracatu, dem Dorf, das rund eine Stunde nach Bento Rodrigues von der Schlammlawine zerstört wurde. Die Straße führt am Fluss entlang. An beiden Uferseiten ist an Markierungen an den Bäumen zu erkennen, dass der Schlamm hier meterhoch entlangwalzte. Jetzt sieht das Tal aus wie eine breite Lehmrutsche. Überall liegt noch Geröll herum. Ayrton Salles stammt aus Paracatu. Seine Eltern und viele Freunde haben alles verloren und leben jetzt auch in Mariana. Ayrton zeigt auf das lehmige Wasser. Er kann sich nicht vorstellen, irgendwann hier wieder zu schwimmen.
Ich weiß nur, dass Samarco mit den Aufräumarbeiten am Fluss bereits begonnen hat. Das soll rund 15 Jahre dauern. Es geht um das gesamte Flusstal. Wo eine Säuberung nicht mehr möglich ist, muss Samarco zur Kompensation Land von der Regierung kaufen. Samarco hat zugesagt, auf 40.000 Hektar Land die Natur wiederherzustellen.
Umgerechnet 5 Milliarden Euro wird Samarco in einen Fonds zahlen, um die Schäden zu beheben. Der Dammbruch, den viele auf Fahrlässigkeit des Bergbauunternehmens zurückführen, gilt als größte Umweltkatastrophe Brasiliens. Das meiste Geld wird die Behebung der ökologischen Schäden verschlingen. Für Ayrton kann es keine Wiedergutmachung geben.
Das, was wir hier verloren haben, hat keinen Preis. Egal wie viel Entschädigung du bekommst, es wird nie mehr so sein wie früher. Es ist nie genug, um den Fehler wieder gut zu machen, den sie begangen haben.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere wöchentliche akustische Kolumne. Heute hat sich der Rabe-Mitgründer und Anwalt Willi Egloff das neue Ausländergesetz vorgeknöpft.
Die Berner Beratungsstelle für Sans-Papier berichtet in ihrem neuesten Bulletin über 3 Fälle von papierlosen Jugendlichen, die in Bern oder in der Umgebung eine Lehrstelle antreten konnten. Sie schildert dabei auch, welch unglaublicher bürokratischer Hindernislauf diesen Erfolgen vorausging und welchen Aufwand die Betroffenen selbst und ihre zukünftigen Lehrbetriebe treiben mussten, bis die Lehre endlich angetreten werden konnte. Laut Staatssekretariat für Migration soll es heute zwischen 58.000 und 105.000 Sans-Papiers in der Schweiz geben. Die Zahlen sind wohl eher tief gegriffen. Es ist anzunehmen, dass die meisten dieser Leute auf Dauer in der Schweiz bleiben werden. Sie können sich hier nämlich eine knappe Existenz sichern, weil der Arbeitsplatz Schweiz diese Arbeitskräfte eben braucht. Und was kann einer profitorientierten Wirtschaft Besseres passieren, als über eine flexible Reserve von rechtlosen Personen zu verfügen, die je nach aktuellem Bedürfnis eingesetzt oder auch wieder entlassen werden können. Sans-Papiers sind im Wesentlichen Leute, die aus irgendeinem persönlichen Grund in die Schweiz gekommen und hier geblieben sind, obwohl sie keine Aufenthaltsbewilligung hatten. Ein kleinerer Teil davon sind Leute, die einmal eine Aufenthaltsbewilligung hatten, diese aber verloren haben, weil sie aus irgendeinem Grund entzogen und nicht mehr verlängert wurde. Darunter sind auch Asylbewerberinnen und Asylbewerber, deren Gesuch abgelehnt wurde, die aber nicht ausgereist oder manchmal auch wieder eingereist sind. Ab Oktober wird es noch eine dritte Gruppe von Sans-Papiers geben. Leute, die vom Staat Schweiz gezielt zu solchen gemacht werden. Sie werden in schweizerischen Registern offiziell aufgeführt sein, aber als Papierlose. Die Schweiz schafft eine Kategorie von Ausländerinnen und Ausländern, die offiziell da sind, deren Aufenthaltsstatus aber trotzdem nicht geregelt wird. Am 1. Oktober tritt nämlich das neue Ausländergesetz in Kraft. Dieses sieht bekanntlich vor, dass Ausländerinnen und Ausländer, welche zu bestimmten Strafen verurteilt wurden, automatisch ihre Aufenthaltsbewilligung verlieren. Allerdings verschwinden mit dem Verlust der Aufenthaltsbewilligung die Leute ja nicht einfach aus der Schweiz. Es wird in vielen Fällen so sein, dass eine Ausschaffung gar nicht möglich ist, weil sie entweder unzulässig oder undurchführbar oder unzumutbar ist. Das kann daran liegen, dass die Leute gar nicht über Reisepapiere verfügen, dass die Herkunftsländer sie nicht mehr reinlassen, dass die Ausweisung gegen Prinzipien der Europäischen Menschenrechtskonvention verstößt oder aus vielen anderen Gründen mehr. Der Leiter der Ausländerbehörde der Stadt Bern, Alexander Ott, schätzt aufgrund der bisherigen Erfahrungen, dass bestenfalls 20% der Personen, denen die Aufenthaltsbewilligung aufgrund des neuen Gesetzes entzogen werden soll, auch tatsächlich ausgeschafft werden können. Die anderen 80% bleiben dann halt hier. Offenbar wusste das auch der Gesetzgeber. Er hat nämlich ausdrücklich ins Gesetz geschrieben, dass diese Personen, die zwar keine Aufenthaltsbewilligung mehr haben, die aber trotzdem da sind, nicht vorläufig aufgenommen werden können. Sie sind also da und die Verwaltung kennt diese Leute mit Namen und Adresse, doch wird ihr Aufenthalt nicht geregelt, da das Gesetz das verbietet. Eine wirkliche bürokratische Meisterleistung. Im Unterschied zu sonstigen Sans-Papiers wird es sich bei diesen staatlich produzierten Sans-Papiers zum Teil um Leute handeln, die viele Jahre legal in der Schweiz verbracht haben und die sprachlich und beruflich bestens integriert sind. Sie sind also für den Schweizer Arbeitsmarkt besonders interessant. Das wird angesichts des bestehenden Fachkräftemangels dazu führen, dass diese staatlich produzierten Sans-Papiers trotz fehlender Bewilligung postwendend eine Beschäftigung finden werden, allenfalls sogar beim bisherigen Arbeitgeber. Sie machen dann das Gleiche wie bisher, zahlen aber einfach keine Steuern und keine AHV-Beiträge mehr. Und sie sind völlig rechtlos und ihre Kinder dürfen dann wahrscheinlich wieder keine höheren Schulen besuchen und keine Lehrstellen antreten. Was für eine intelligente Politik.
Das war der Radioblog von Anwalt und Rabe-Mitgründer Willi Egloff. Und das war der letzte Radioblog vor der Sommerpause.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, 24. Juni auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag wie immer um 11. Dann mit einem Talk zum Stadtfest, welches im August in Bümplitz über die Bühne geht. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spahr, Andreas Behn und Willi Egloff. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss, wünscht euch einen schönen Rest vom Tag und ein gutes Wochenende.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.